You're on a GLP-1, but now you're wondering, how do I manage my side effects? What do I eat to stay strong? Because reaching your weight loss goals can take more than meds. That's where Weight Watchers Med Plus comes in. Get access to trusted experts, food plans that work with your body, and habit coaching to keep you on track. Plus access to GLP-1 medication. Get started at WeightWatchers.com. All medical services are provided through our affiliated medical group, Weight Watchers Clinic. Medications require eligibility and prescription. Individual results may vary. See site for more details.
Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Matthias Siegen und ich haben das vor einer Woche angekündigt und haben gesagt, wir haben eine Hoffnung, zum ersten Mal in diesem Podcast einen Gast haben zu können und nicht irgendeinen Gast, sondern Wolfgang Kubicki. Für viele ist er das FDP-Urgestein, für andere ist er vielleicht der neue Chef der FDP. So oder so, wir haben es geschafft. Er ist heute hier. Wir sind uns gegenseitig alle zugeschaltet. Lieber Herr Kubicki, die erste Frage stelle ich im Stil von Markus Lanz. Wo erreichen wir Sie denn gerade?
Ich sitze gerade in meiner Kanzlei, weil ich ja neben den politischen Aktivitäten auch noch beruflich gebunden bin. Ich habe noch einige Strafmandate abzuwickeln. Und heute ist der Freitag, wo ich Schriftsatzfrist habe. Ich muss also noch arbeiten und freue mich, dass wir dann nur eine Stunde zusammen sind.
Vielleicht schaffen wir es auch.
Ja, aber andere, Herr Kubicki, sitzen ja in Ihrem Alter quasi auf Ihrer Finca auf Mallorca und fragen sich, wozu noch arbeiten?
Ja, ich bin ja Strafverteidiger seit 46 Jahren, bin auch gerade von meiner Kammer gelobt worden für diese Durchhaltefähigkeit. Ich habe meinen Mandanten versprochen, dass ich bei Ihnen bleibe, bis die Verfahren erledigt sind. Es ist alles erledigt, bis auf die letzten beiden, die jetzt im Juni erledigt werden. Dankenswerterweise auch erfolgreich, was mir natürlich ein gewisses inneres Befriedigungsgefühl verschafft. Aber dann höre ich mit meiner anwaltlichen Tätigkeit definitiv auf.
Politisch hören Sie anscheinend nicht auf. Es gab zwei Momente, wo man von Ihnen hörte, ich werde, nachdem die FDP aus dem Bundestag ausgeschieden ist, doch nochmal antreten als oder zum ersten Mal antreten als FDP-Vorsitzender. Das war einmal direkt nach der Bundestagswahl. Da haben sie dann das wieder zurückgezogen. Und das war jetzt, vor gar nicht langer Zeit. Und tatsächlich hatte das damit zu tun, dass Friedrich Merz so in einem Nebensatz, wie er manchmal so ist, die FDP für beerdigt erklärt hat.
Ja, also wir müssen ja der Wahrheit verpflichtet dann auch die Chronologie richtig darstellen. Ich habe nach der verlorenen Bundestagswahl am Montag danach erklärt, ich könnte mir ebenfalls vorstellen, Bundesvorsitzender der FDP zu werden, nachdem ich auf der Fahrt von zu Hause zum Präsidium der Freien Demokraten gehört hatte, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt hatte, sie könne sich vorstellen, Bundesvorsitzender zu werden. Es gab dann einen Patt und herausgekommen ist Christian Dürr, was vernünftig war. Und das zweite Mal war tatsächlich der Adrenalinstoß, den ich hatte durch Friedrich Merz, der ja öffentlich erklärt hat, übrigens als CDU-Vorsitzender, nicht erst Kanzler, sonst wäre das rechtswidrig gewesen. Die FDP sei tot und alle Liberalen, die noch verblieben seien, hätten jetzt eine Heimat in der CDU gefunden. Auch die Grünen hatten ja schon sich als Erbnachfolger in Position gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das lässt du jetzt nicht auf dir und den Freien Demokraten sitzen, dass solche Schnarchnasen erklären, sie würden den Liberalismus beerben wollen. Und das hat mich dazu gebracht, über eine Woche nachzudenken und dann Ostersamstag auf Ostersonntag zu verkünden, dass ich jetzt antrete für den Bundesvorsitz. Wir werden ja nur für ein Jahr nachgewählt, also nur ein Jahr erstmal. Im Mai nächsten Jahres muss dann neu gewählt werden. Und wir werden sehen, ob es mir bis dahin gelingt, wenn die Partei mich wählt, sie wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
Frau Strack-Zimmermann führte ja einen Rechtsruck der FDP, wenn Sie quasi das Rennen machen.
Ja, ich kann für die Einschätzung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann überhaupt nichts. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung sie sich jeweils wendet. Aber ich kann sicher sagen, dass die FDP ihr Gesicht nicht verändert werden wird, wenn Wolfgang Kubicki das Gesicht der Freien Demokraten nach außen ist.
Würden Sie erstmal uns erklären, wie das eigentlich sein kann, dass in einem Land, das ja eine große liberale Tradition hat und in dem die FDP ja schon in vielen Regierungen beteiligt war und immer eine Rolle gespielt hat, wieso es im Moment so aussieht, als ob diese Partei sich aus diesem Tief, teilweise auf Landesebene nicht mal mehr eigenständig genannt, sich im Moment nicht erholt?
Ja, wir haben ja zunächst dreimal in den letzten 15 Jahren dokumentiert, dass es oder 16 Jahren, dass es funktionieren kann. Wir haben 2009 mit etwas über 14% abgeschnitten, 2017 mit 10,7% und 2021 mit 11,4%. Das heißt, Das Potenzial von mehr als 10% ist vorhanden. Was ist passiert? Die Welt ist unübersichtlicher geworden. Die Krisensituationen haben zugenommen. Und was machen Menschen, wenn Krisen herrschen? Sie scharen sich um die Regierenden. Und dann ist das Thema zunächst Selbstverantwortung, Eigenverantwortung etwas, was eher Schrecken auslöst als Begeisterung. Es kommt hinzu, dass wir während der Ampelzeit die beiden wesentlichen Politikfelder, in denen die Freien Demokraten Kompetenzzuweisung hatten, nämlich Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, komplett den Grünen überlassen hatten, mit Annalena Baerbock als Außenministerin und Robert Habeck als Wirtschaftsminister, beide sehr erfolgreich, das war jetzt Ironie. Und der Eindruck entstanden ist, dass was die Ampel macht, wird von der FDP insgesamt mitgetragen. Das, was Rot-Grün macht, wird von der FDP mitgetragen. Und das hat dazu geführt, dass wir unmittelbar nach der Wahl monatsweise immer 0,5% an Zustimmung verloren hatten, bis hin zu 4%. An dem Tag, an dem wir die Koalition beendet hatten, waren wir bei 3%. Und das hat dann bei der Bundestagswahl ein paar Monate später eben nur für 4,3% gereicht. Ich glaube, dass das wieder umzudrehen ist, dass vor allem eine klare Ansprache, eine klare Positionierung, eine klare Benennung der Problemlösungskompetenzen der Freien Demokraten uns wieder auf die Erfolgsspur bringen kann. Aber das ist meine Überzeugung, meine Hoffnung. Wir werden sehen, ob es funktioniert.
Sie haben ja eben den Blick zurückgeworfen in die Vergangenheit. 2013 sind Sie rausgeflogen, nachdem Sie zusammen mit Angela Merkel regiert haben. Jetzt bei der letzten Wahl nach der Ampel wäre es besser für die FDP, einfach in der Opposition zu bleiben?
Ja, der Anspruch einer Partei muss immer sein, nicht nur ins Parlament zu kommen, sondern auch zu regieren. Aber zunächst stellt sich für uns die Frage der Regierung nicht. Ich bin ein Anhänger eines alten indianischen Sprichworts.
Das ist ja auch eine Chance.
Ja, eines alten indianischen Sprichworts, das da lautet, mach dir keine Gedanken, was du auf der anderen Seite des Ufers machen willst, solange du nicht weißt, wie du über den Fluss kommst. Wir stellen definitiv nicht den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin. Also andere müssen sich um mehr bemühen, nicht wir. Ich glaube, dass wir zunächst erstmal nur unsere Position klar markieren müssen, denn ich spüre überall, insbesondere seit meiner Ankündigung meiner Kandidatur, dass ein unglaublicher Wunsch da ist, tatsächlich wieder Freiräume zu erobern, die momentan nicht vorhanden sind. Das gilt sowohl in der Gesellschaft, im privaten Leben, bei der Frage Meinungsfreiheit, bei der Frage Pressefreiheit. Das gilt insbesondere aber auch bei der Frage der wirtschaftlichen Freiheit. Denn momentan fühlen sich nicht nur mittelständische Unternehmen, Solo-Selbstständige, sondern fast alle Unternehmen wirklich drangsaliert in den Möglichkeiten, ihre Kapazitäten voll zu erschließen. Und wir sehen ja den Niedergang. Jeden Tag verlieren wir zwischen 1.000 und 1.500 Arbeitsplätze in Deutschland. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns über Wohlstand in Deutschland, über Wohlstandssicherung nicht mehr unterhalten.
Nehmen Sie uns doch nochmal mit auf Ihre Entscheidungsfindung. Man sieht ja jetzt, dass allein dadurch, dass Sie gesagt haben, ich trete nochmal an, auf einmal wieder über die FDP gesprochen wird. Vielleicht können Sie uns auch sagen, wie viele solcher Interviews Sie schon gemacht haben. Es sind, glaube ich, sehr, sehr viele Anfragen. Deshalb freuen wir uns, dass Sie bei uns sind. Aber wie war das dann? Haben Sie auch ganz viele Leute wieder angerufen und haben gesagt, Wolfgang, du musst, und Wolfgang, einmal noch. Was hat Ihre Frau dazu gesagt, der Sie ja eigentlich, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir da hatten, eigentlich ja mehr oder weniger zugesagt hatten, jetzt ist ein bisschen weniger und wenn nicht, dann darf sie noch, glaube ich, zu irgendeinem Juwelier gehen und sich da irgendwie ein paar Sachen aussuchen. Also
Sie müssen meine Frau jetzt nicht auf Ideen bringen, die mich viel Geld kosten können. Also lassen Sie das mal, aber entscheidend ist, dass ja nicht nur der Medienbesatz richtig doll geworden ist, in einer Art und Weise, die ich mir so habe ich gar nicht vorstellen können. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Medien haben, sondern vor allen Dingen drumherum passiert unglaublich viel. Wir können gemeinsam über die Straßen gehen, da werden Sie feststellen, wie viele Leute auf mich reagieren und sagen, machen Sie das und das ist toll, dass Sie nochmal antreten. Ich höre aus der Wirtschaft mittlerweile freudige Signale und aus der Union, dass sie große Sorge haben, dass eine marktwirtschaftliche Kraft, die wieder Relevanz gewinnt, sie dazu zwingen wird, in Berlin auch eine andere Politik zu machen als gegenwärtig. Aber in der Tat ist das so. Die letzten 3 Wochen seit Ostersonntag haben wir so viel Medienpräsenz wie die ganzen letzten Jahre nicht gemeinsam, außer als wir die Koalition beendet haben. Und das Entscheidende ist, wie war die Entscheidungsfindung? Ich war ja mit meiner Frau auf Mallorca nach der Rheinland-Pfalz-Wahl. Unmittelbar an dem Tag sind wir nach Mallorca geflogen. Für mich war die Sache eigentlich erledigt. Wir sind ja gewählt für 2 Jahre. Ich habe gedacht, gut, jetzt bist du noch ein Jahr stellvertretender der Bundesvorsitzender, dann hörst du einfach auf nach der Schleswig-Holstein-Wahl. Und dann kamen die Sortisen gegenüber Christian Dürr und Nicole Büttner, die ja die Partei in schwieriger Zeit übernommen haben. Der Drang, gerade aus Nordrhein-Westfalen, die beiden abzulösen und sie zu ersetzen durch wen auch immer. Zunächst Strack-Zimmermann, dann Strack-Zimmermann gemeinsam mit Wolfgang Kubicki, dann Strack-Zimmermann gemeinsam mit Henning Höhne, dann Henning Höhne alleine. Und in der Phase hat meine Frau schon gemerkt, dass ich ruhiger wurde und nicht mehr so freudig erregt bei allen unseren Aktivitäten, beim Golfspiel nicht mehr ganz bei mir war. Und ich kriegte tatsächlich viele Mails und viele Anrufe und viele WhatsApp-Nachrichten. Du musst es machen, hin und her. Und das ging die ganze Zeit so, bis dann, ich glaube, es war Mittwoch, Peter Harry Carsten mich anrief, mein ehemaliger Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, und sagte: Wolfgang, du musst unbedingt antreten, du musst es machen, du bist der Einzige, der die FDP retten kann. Und da habe ich gesagt, du bist ein lustiges Kerlchen. Du sitzt auf einer grünen Wiese oder beim Glas Wein und glaubst, dass ich jetzt in meinem wunderbaren Alter jetzt auch nochmal die FDP retten muss. Und dann hat er gesagt, nein, das musst du machen. Wir brauchen als Union auch eine starke FDP an unserer Seite, damit der ganze Murks, der in Berlin passiert, endlich mal wieder weggeräumt werden kann. Und da habe ich ihn gefragt, bist du bereit, das auch öffentlich zu sagen? Und er hat gesagt, das ist selbstverständlich, mache ich das öffentlich und hin und her. Gut, habe ich gedacht, meine Frau kriegt hier das Telefonat mit zwischen uns beiden, hat sie mich schon angeguckt. Dann hat Christian Lindner mich angeschrieben und mit mir auch gesprochen, nach der Devise, du bist der Einzige, der die Partei retten kann, du musst es machen. Auch so lustig habe ich ihm gesagt, du bist ja auch lustig, du bist jetzt in der Wirtschaft, schiebst den Kinderwagen durch den Park und erwartest von mir jetzt, dass ich sozusagen meine Kraft, die ich noch habe, jetzt einsetze, die Partei zu retten. Und dann kam meine Frau, man kann daran sehen, eine kluge Frau, die mit mir jetzt 29 Jahre verheiratet ist und gesagt hat, ich weiß, wie das bei dir ist, ich weiß, was hier in dir los ist. Ich könnte dir jetzt sagen, du machst es nicht. Dann wüsste ich, du würdest es nicht machen, dann wärst du aber todtraurig und würdest die ganze Zeit rumlaufen mit einem zerknitterten Gesicht, weil du nicht versucht hättest, das Blatt nochmal zu wenden. Ich kenne dich ja, außerdem ist es auch nur ein Jahr. Ich sage dir, mach es, das ist besser für dich, besser für unsere Beziehung. Und jetzt sagt sie zu mir, du bist ja wie ein Jungbrunnen. Da habe ich gesagt, daran kannst du sehen, ist eine Win-Win-Situation für uns beide. Nicht? Ich bin aufgelebt und du freust dich darüber, dass ich aufgelebt bin. Und
Tiffany war's. Jetzt weiß sie wieder, Tiffany war's.
Nee, es war nicht Tiffany, es war Bulgari. Aber wir wollen jetzt keine Gleichlage machen. Wir waren gerade in Hamburg, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Und wir sind bedauerlicherweise, weil wir vom Alsterhaus kamen und an der Alster lang gegangen sind, die Straße lang gegangen, wir steuerten schnurstracks, ohne dass es geplant war, auf den Bulgari-Laden zu. Und ich habe gesagt, Engel, das ist erst eine Maßgabe, wenn die Wahl hinter uns liegt. Das heißt, die Wahl zum Bundeshof. Und dann können wir darüber reden, ob wir in Hamburg nochmal in den Bulgari-Laden gehen.
Der neue Wahl hofft jetzt quasi auf ihre Wahl. Aber wenn wir ein bisschen weiterdenken, das ist ja ein richtiger Knochenjob. Wenn man also Parteivorsitzender ist, ich erinnere mich da an ihren Vorvorgänger als Christian Lindner in dieser Phase der außerparlamentarischen Opposition, Parteichef war, stand jemand auf dem Fußballplatz, guckte meinem Sohn zu und da rief Christian Lindner an und störte sich an einem Kommentar des Hamburger Abendblatts zur Aussicht der FDP. Da habe ich gedacht, mein Gott, der hat aber was zu tun, wenn er alle Regionalzeitungen irgendwie, wo gewählt wird, liest. Der hat also, muss man sagen, ja wirklich nicht 9 to 5, sondern eigentlich einen Rund-um-die-Uhr-Job gehabt. Wollen Sie das auch so ausfüllen?
Also ich würde nie jemanden anrufen, mich über einen Kommentar beschweren. Es sei denn,
er hat sich auch nicht beschwert, er hat eher einen Gedanken angeregt.
Ja, es sei denn in dem Kommentar, das hatte ich gerade gemacht bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, in dem Kommentar sind Unterstellungen enthalten, die nicht zutreffend sind. Da weise ich nur darauf hin, dass aus meiner Einsicht das nicht zutreffend ist. Aber der Rest, ich bin ein vehementer Vertreter der Pressefreiheit, der Rest kann geschrieben und gesendet werden, wie immer das will. Ich habe ja mit Martin Hagen mir bewusst einen Generalsekretär ausgesucht, von dem ich weiß, dass er die Partei kennt, dass er extrem vernetzt ist, dass er auch ein Berliner Netzwerk hat, dass er auch zu den Parteitagen fahren kann. Die Feldaufteilung wird sein. Mein Part wird in erster Linie daran bestehen, die Außenkommunikation der FDP unter meine Fittiche zu nehmen und die Binnenkommunikation, das heißt die Bespaßung von Kreis- und Ortsverbänden, wird Martin Hagen übernehmen müssen, weil ich das auch gar nicht physisch gar nicht mehr leisten kann. Ich weiß jetzt erst, wie groß die Bundesrepublik Deutschland ist. Ich bin gestern aus Saarbrücken zurückgekommen nach Kiel und habe 9,5 Stunden gebraucht. Also können Sie mal sehen, was es so bedeutet, wenn man mal schnell von A nach B will. Aber wichtig ist ja zunächst, dass wir in den Medien weiter vertreten sind. Wichtig ist zunächst, dass wir einen guten Social-Media-Auftritt haben. Wichtig ist zunächst, dass wir bei den Verbänden wieder geratet sind, dass wir dort auftreten können. Das hatte ich gerade beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Also nach Bärbel Baas als Liberale aufzutreten, ist ja wirklich auch ein Geschenk Gottes. Und dann haben sie die Leute, die dann Applaus spenden, quasi schon in der Tasche, wenn sie nur damit anfangen, dass sie sagen, ich freue mich, dass ich nach Bärbel Baas reden kann, um ihnen zu sagen, ich bin heute zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, die FDP ist nicht tot. Und im Übrigen sind Unternehmer nicht unsere Feinde, dann sind sie schon. Ne? Und das wird meine Aufgabe sein, die FDP wieder im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, denn es kommt nicht darauf an, wie gut wir uns als Partei fühlen. Es kommt darauf an, dass wir ausreichend Wählerinnen und Wähler gewinnen, denn das ist unsere Münze, in der wir bezahlt werden. Am Wahltag muss es mehr als 5, 6, 7% sein. Und das wird meine Aufgabe das nächste Jahr sein und dazu beizutragen, dass die vielen jungen kreativen Kräfte, die wir haben, endlich mal aus sich rausgehen, sich profilieren und damit auch die FDP profilieren.
Aber müssen Sie dann nicht das durchhalten bis zur Bundestagswahl? Weil erstens sind Sie ein erfahrener Wahlkämpfer, zweitens sind Sie jemand, der auch diese ganzen Einladungen kriegt, ja anders als zum Beispiel Christian Dürr. dass Sie so sagen, wenn Sie jetzt sagen, ich mache ein Jahr, ich werde für ein Jahr gewählt und dann gehe ich raus, dann können Sie das, oder ist das sowieso nicht geplant?
Das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, ich glaube, dass die FDP wieder in die Erfolgsspur gebracht werden kann. Ich will alles dafür tun, dass das geschieht. Wir haben dieses Jahr noch drei Wahlen in Deutschlands Osten, also Berlin und Deutschlands Osten. Wir haben im nächsten Jahr vier Wahlen, Schleswig-Holstein, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Bremen, alle vor dem nächsten Parteitag. Wir werden jetzt nur für ein Jahr nachgewählt. Sollte es mir in diesem einen Jahr nicht gelingen, die FDP wirklich über 5% zu stabilisieren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Sollte das gelingen, werden wir im Mai nächsten Jahres in aller Ruhe und Kreativität entscheiden, wie es weitergeht. Und noch einmal, ich mache mir keine Gedanken darüber, was sein wird in drei Jahren. Ich mache mir erstmal Gedanken darüber, ob wir es schaffen, die nächsten sieben Wahlen, die vor uns liegen, erfolgreich zu bestehen.
Wie sieht das denn aus? Wann erwarten Sie denn, wird das nächste Mal der Bundestag gewählt? Angesichts der Performance von Friedrich Merz und Bärbel Baas und Co.
Das Gute an uns beiden ist, dass im Gegensatz zu Ihnen ich solche Prognosen nicht abgeben muss, weil ich ja weiß, wenn ich sicher wäre, dass das so wäre, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, würde ich Lotto spielen und Millionär werden, ohne dass ich was tun muss. Es passiert so viel, das Leben ist so volatil geworden. Wir hätten uns nicht gedacht, dass wir einen massiven wirtschaftlichen Einbruch kriegen, dadurch, dass Donald Trump den Iran angreift, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist. Ich hätte mir vor 2022 nicht denken können, dass die Russen in der Ukraine wirklich einmarschieren und einen Krieg in Mitteleuropa beginnen. Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, definitiv nicht, dass Friedrich Merz und seine Regierung nach einem Jahr schon so im Keller ist, wie es vorher noch keine Regierung war seit Bestehen unseres Landes und noch kein Bundeskanzler so unbeliebt war wie Friedrich Merz. Obwohl er doch eigentlich einen smarten Auftritt hat. Also es gibt schon Leute, die sehen sich nach Olaf Scholz zurück. Und das ist doch...
Sie auch?
Also mittlerweile sehe ich Olaf Scholz ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Der ist jemand, der schlicht und ergreifend, wie Sie das ja wissen, ein Aktenfresser war. Der war zwar spröde im Auftritt, aber Friedrich Merz ist eloquent im Auftritt, aber macht eine miserable Politik. Das empfinden die Leute ja mittlerweile auch so. Und ich hätte mir nie träumen lassen, nie, dass in den letzten Umfragen die AfD für kompetenter gehalten wird als die Union.
Also, das
war mir eine Tekel.
Absolut. Was ist der größte Fehler, den die gemacht haben? Ich erinnere mich an einen Satz, der sie jetzt wieder einholt, also die neue Regierung. Die haben gesagt, egal was passiert, wir werden niemals uns so zerstreiten wie die Ampel. Und man hat den Eindruck, nach einem Jahr doch. Ich kann mich an die Ampel gut erinnern, aber nach einem Jahr Ampel sah das eigentlich nach einer ganz vernünftigen Regierung aus. Ne? Und das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr der Fall.
Also Herr, man muss ja die Vergangenheit nicht beschönigen, aber ich kann Ihnen sicher sagen, auch aus eigener Erfahrung, so schlimm wie zwischen den beiden jetzt, so schlimm war es zu keinem Zeitpunkt bis zum Ende, zu keinem Zeitpunkt zwischen den dreien. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass Erwartungen geweckt werden, von denen die Beteiligten bereits wissen, dass sie sich nicht erfüllen können. Und dann werden Erwartungen geweckt auf beiden Seiten. Man einigt sich jetzt beispielsweise auf ein Paket zur Gesundheitsreform, unabhängig davon, ob es eine Reform ist oder nicht, man einigt sich. Man macht einen Kompromiss. Ich halte ihn für schlecht, ist aber egal. Und die SPD-Fraktion erklärt sofort öffentlich, dass wesentliche Bestandteile dieser Gesundheitsreform mit ihr so nicht umsetzbar sind. Also entweder ich habe eine Parteiführung, die in der Lage ist, im Zweifel auch bis auf rudimentäre Änderungen die Kernbestandteile jedenfalls zu retten, oder ich kann es gleich lassen. Wir haben jetzt Lars Klingbeil, den ich persönlich sehr schätze. Ich hätte ihn aber in meinem Leben nie als Finanzminister verortet. Der jetzt ein weiteres Loch von 17 Milliarden für dieses Jahr stopfen muss und gar nicht weiß, wie das funktionieren kann. Und ich sage Ihnen, was passieren wird. Sie werden, das hat der Mirscher schon angekündigt, jetzt erklären, wir haben eine Haushaltsnotlage wegen des Iran-Krieges und es fehlen Steuereinnahmen, also verschulden wir uns weiter. Das Problem ist nur, eine weitere Verschuldung wird weitere hohe Zinszahlungen auslösen und der Bundeshaushalt 2029 ist bereits jetzt so versteinert, dass Sie außer Zinszahlungen, Beamtengehälter und Sozialleistungen, die Sie nicht abbiegen können, nichts anderes mehr machen können. Also wir sind dabei, dieses Land komplett zu ruinieren aufgrund einer Politik, von der ich nie glaubte, dass die Union bereit ist, die überhaupt mitzutragen. Und alles, was Friedrich Merz vor der Wahl gesagt hat und alles, was er in dem ersten Halbjahr gesagt hat, dementiert er jetzt gerade. Er hat sich als falsch herausgestellt. Er macht die genaue gegenteilige Politik, entweder in dem Wissen, dass sie in den Abgrund führt, dann ist er einfach nur ein Heuchler, oder er weiß es nicht, dann ist er einfach nur dumm.
Sie kennen ihn ja ein bisschen. Also es gibt ja viele, die überrascht sind über seine Politik. Ist das einfach das Verliebtsein in das Amt, dem er alles opfert, also an quasi Grundsätzen und Wertvorstellungen?
Also ich bin weder Psychologe noch Psychiater und ich weigere mich eigentlich immer Psychogramme von anderen abzugeben. Aber ich weiß, dass er nach wie vor unter der Tatsache leidet, dass Angela Merkel ihn komplett ausgesondert hat. Und er leidet auch darunter, dass Angela Merkel heute als große Kanzlerin gilt, als Weltenlenkerin. Und ich bin mir sicher, dass er das kompensieren muss. Deshalb ist er Außenkanzler. Deshalb hat er sich gefreut, auf der Weltbühne unterwegs zu sein. Wie lange kann der Bundeskanzler bleiben? Wenn alles gut geht, vielleicht noch eine Periode. Wenn alles schlecht läuft, 2029 zu Ende. Dann muss er in die Geschichtsbücher eingegangen sein, auch als großer Kanzler. Und deshalb ist er auch als Außenkanzler ja auch vom Hamburger Abendblatt immer wieder gefeiert worden. Was für ein toller Auftritt im Ausland. Ne? Toll. Und dann geht er ins Sauerland in eine Schulklasse und macht den Helden vor 16, 17-jährigen Schülerinnen und Schülern und erklärt, Donald Trump ist ein Idiot. Wohl wissend, ne, dass der von seinem Psychogramm her das nicht mit sich machen lassen wird und darauf reagieren wird. Und nun stellen wir fest, auch der Außenkanzler funktioniert nicht mehr so richtig. Er redet nicht mit Putin oder mit den Russen, er redet mit den Chinesen nicht, er redet mit den Amerikanern nicht. Frau Meloni ist mittlerweile... Frau Meloni, die von uns ja als Postfaschistin nicht mehr angeguckt werden soll, ist mittlerweile die tragende Säule in der Europäischen Union. Mit Franzosen haben wir Probleme, mit den Polen haben wir Probleme. Und der Außenkanzler ist mittlerweile auch entzaubert worden. Und dann frage ich mich, womit will er reüssieren? Auch Friedrich Merz muss doch wissen, dass die Stärke Deutschlands nicht davon abhängt, dass wir im Sport gut sind, was wir nicht sind, nicht davon abhängt, dass wir wissenschaftlich gut sind, was wir nicht sind, sondern dass wir wirtschaftlich stark sind. Und wenn unsere Wirtschaft sich den Bach runtergeht und der Rest der Welt über uns mitleidig lächelt, dann ist seine Wirkung weltweit und europaweit auch ziemlich stark relativiert worden.
Wir erinnern uns alle an den Auftritt von Friedrich Merz im Bundestag. Ich glaube, es war 2023. Olaf Scholz war noch Bundeskanzler. Da hat er ihm entgegengerufen, Sie können es nicht. Sie sind ein Klempner der Macht. Kann man heute zurückrufen, Sie können es noch viel weniger, lieber Herr Merz?
Also wenn Olaf Scholz das machen würde, würden alle sagen, stimmt wahrscheinlich. Ich will das gar nicht so sagen. Ich sage nur, die Union ist auf dem Weg Richtung 20%. Mein Gott, wer hätte sich jemals vorstellen können, dass ein CDU-Vorsitzender, der weniger als 20% für die CDU, wir müssen die CSU ja noch rausrechnen, einfällt bei Meinungsumfragen, der sich jetzt mit der Frage beschäftigen muss, warum die AfD in allen ostdeutschen Landesverbänden die Union längst abgehängt hat, dass sie mittlerweile auch in Deutschlands Westen bei 20% gekommen ist. Wir hätten uns doch nie vorstellen können, dass ein solcher Vorsitzender der CDU das überhaupt überlebt. Und das ist einfach auch ein Phänomen. Aber auch das ist meine Vorhersage. Rutscht die Union weiter ab und danach sieht es momentan aus, verliert sie bei den nächsten Wahlen auch ihre Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt oder in Berlin, dann wird es dunkel für Friedrich Merz, weil selbstverständlich Daniel Günther und Hendrik Wüst, die im nächsten Jahr Landtagswahlen gewinnen wollen, sich dann auch distanzieren müssen von dem, was Friedrich Merz auf Berliner Bühne zu verantworten hat.
Früher hätte man gedacht, in einem solchen Umfeld muss die FDP ja locker zweistellig sein, weil die ganzen selbstständigen Kleinunternehmer zur FDP überlaufen. Davon sehen wir wenig.
Ja, noch. Also ich sehe schon, dass seit Ostern nicht die Meinungsumfragedaten für die FDP anziehen. Ich glaube, ich vermute das mal, dass das nach der Entscheidung der FDP auf dem Bundesparteitag anhalten wird. Und ich habe ja auch eine Menge Menschen getroffen, die mir gesagt haben, du musst auch eine ganze Reihe von Hamburger Kaufleuten, die mir gesagt haben, Herr Kubicki, wir haben beim letzten Mal nicht FDP gewählt, sondern Union, weil wir glaubten, die Stimme ist verloren. Und dann habe ich nur geantwortet, was habt ihr von der Politik gekriegt? Doch genau das Gegenteil von dem, was ihr wolltet. Also habt ihr eure Stimme an die Union verschenkt und da verloren und haben die alle genickt. Und dieses Phänomen sehe ich gerade. Die Mitteilungen, die mich erreichen aus unionsnahen Lagern, so wie ich es mal formulieren, sind für die Union desaströs und werden für die FDP sozusagen auch wieder ein Adrenalinstoß werden und sein. Es hängt davon ab, dass Unternehmerinnen, Selbstständige glauben, dass es Erfolg haben kann. Und wenn der Glaube da ist, dass es Erfolg haben kann, wird man sich auch engagieren. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und ich weiß ja, dass Carsten Lindemann Schweißperlen auf der Stirn hat, weil er die Union in Konrad-Adenauer-Haus in Berlin genau diesen Prozess befürchtet.
Wie wichtig ist denn, dass Sie dieses Verhältnis zur Union, was ja jetzt so ein bisschen gestört zu sein scheint, dass man das wieder hinkriegt, dass man da auch einen Verbündeten hat, mit dem man eventuell irgendwann später mal wieder, wenn das dann so ist, Regierung bilden kann. Ich erinnere mich, wir haben uns getroffen in Berlin, da haben Sie ein Buch vorgestellt zusammen mit Armin Laschet und dann stellte ich Armin Laschet die Frage, wie denn über die FDP gesprochen wird in der CDU und schon damals, es ist schon wieder ein bisschen, es war kurz nach der Bundestagswahl, da sagte er, ach, eigentlich gar nicht. Und Sie antworten dann, wir sprechen in der FDP auch nicht über die CDU. Jetzt hat man das Gefühl, es geht jetzt ganz schön gegeneinander, aber auf Dauer muss es doch wieder einen Weg geben zwischen FDP und CDU oder gibt es den dann nur, wenn Friedrich Merz weg ist?
Nein, das ist keine Personenfrage. Also noch einmal, ich habe die Friedrich Merz persönlich überhaupt nichts. Wir haben ein, sagen wir, ausgeglichenes Verhältnis. Wir treffen uns gelegentlich in verschiedenen anderen Bereichen. Darum geht es gar nicht. Aber eine Partei, die einer anderen Partei den Tod wünscht, ne, die muss den Schritt auf uns zumachen, nicht wir auf die Union. Noch einmal, nicht wir müssen Mehrheiten bilden, um einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu stellen, sondern andere müssen das tun. Und für mich ist es eine Frage des Selbstbehauptungswillens. Wenn Ihnen jemand ins Gesicht sagen würde, ich wünsche dir, dass du aus deinem Job rausfließt, dann würden Sie doch nicht sagen, Mensch, lass uns doch zusammenarbeiten. Dann würden Sie doch sagen, schauen wir mal, wo der Hammer hängt. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch. Die Union muss erstmal spüren, dass diese arrogante Art den Freien Demokraten gegenüber sie eher ins Verderben stürzt, als dass es dazu beiträgt, dass im bürgerlichen Lager wir gemeinsam Mehrheiten bilden können. Wenn sie das begriffen hat, dann kann es einen Schritt wieder aufeinander zugeben. Momentan sind wir in herzlicher Abneigung zueinander verbunden und die Tatsache, dass die im Konrad-Adenauer-Haus jetzt wirklich Schweißperlen auf der Stirn haben, weil sie befürchten, es könnte sein, dass die FDP wieder eine politische Größe wird, die man beachten muss, führt dazu, dass die ganzen Überlegungen, die sie haben, Wahlkampfführung, ich stimme für die FDP, ist verloren, wählt die Union, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass sie auch dann keine Koalition mehr bilden können mit nur noch einem Partner, sondern dass die Freien Demokraten im Zweifel dabei sein müssen. Es sei denn, sie wollen eine Volksfrontregierung unter Führung der Union, was die Union noch weiter umbringen würde. Also ich bin da tief entspannt und denke mir, erstmal machen wir die FDP stark und alles andere sehen wir dann.
Entschuldigen Sie sich dann auch für den Eierarsch, wenn die CDU sich für den Tod, den sie sich gewünscht hat, entschuldigt?
Also ich muss dazu sagen, ich bin gefragt worden, Herr Kubicki, was haben Sie gedacht? Und da ich ja als Politiker und Anwalt der Wahrheit verpflichtet bin, habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, was ich gedacht habe. Ich würde das nie so formulieren, vor allen Dingen galt das ja nicht dem Bundeskanzler, denn der Bundeskanzler hätte nie sagen dürfen, dass die FDP tot ist.
Sondern
den CDU-Vorsitzenden, damit werde ich auch zurechtkommen. Machen Sie da keine Gedanken, weil es einen Sachzusammenhang gibt, ist es nicht mal eine tatbestandsmäßige Beleidigung, egal. Aber selbstverständlich würde ich Friedrich Merz sagen, wenn du das als Beleidigung empfunden hast, für mich ist das eher so eine, auch unter Freunden gewöhnliche Ansprache, wenn du das als Beleidigung empfunden hast, würde ich mich dafür entschuldigen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich wollte dir nur sagen, ne, zieh dich warm an und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und bevor ich vom Feld gehe, gehst du vom Feld.
Gibt's denn jenseits von Peter Harry Carstensen Menschen aus der CDU, die sich jetzt bei Ihnen melden und sagen, Wolfgang, gut so, mach weiter, richtige Richtung?
Reichlich. Wir erwarten, wir finden das toll, wir erwarten, dass die FDP wieder stark wird unter deiner Führung und macht tatsächlich so weiter. Das nutzt uns auch. Sie haben Armin Laschet schon angesprochen, es gibt noch einige andere, die ich jetzt nicht nennen will, weil die kriegen da möglicherweise Ärger in ihrem eigenen Beritt. Aber das ist schon reicht interessanterweise auch bis in die Führungsspitze der Union hinein. Also nicht der ehemaligen, sondern der aktiven. Weil die mittlerweile auch sehen, dass sie bei dieser Regierungskonstellation mit der SPD eher mit Traum gehandelt haben, als mit was Vernünftigem.
Könnte Schleswig-Holstein quasi für Sie so einer der Etappen sein, wo man richtig wieder in den zweistelligen Bereich marschiert? Weil da hat man ja gute Voraussetzungen mit einer schwarz-grünen Koalition.
Ja, wenn ich das richtig vernommen habe, hat sogar einer der Abgeordneten im Landtag von Schleswig-Holstein gestern bei einer Debatte erklärt, dass er damit rechnet, dass die FDP wieder stark vertreten sein wird, wenn die Konstellation so sein wird. In der Tat ist es so, dass sehen Sie auch, die Union verliert an Zustimmung in Schleswig-Holstein, nicht wegen der schlechten Politik der Union in Schleswig-Holstein, vielleicht auch, aber vor allen Dingen wegen der wirklich schlechten Performance der Union in Berlin. Ist in Nordrhein-Westfalen genau das Gleiche. Und auch die Grünen haben ihren Zenit bereits überschritten. Die hatten ja bei der letzten Wahl zusammen eine Zweidrittelmehrheit. Jetzt reicht es gerade nochmal für eine einfache Mehrheit, wenn überhaupt. Insofern gibt es, denke ich, herausragend gute Möglichkeiten, die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein unter Führung von Christopher Vogt, der eine gute Oppositionsarbeit macht, tatsächlich wieder stabil zweistellig zu generieren. Das wird aber nur dann gelingen, wenn wir vorher nicht alle drei Wahlen in Deutschlands Osten verlieren und wenn wir, wie gesagt, auf Bundesebene bei den Meinungsumfragen bis dahin die 5% überschritten haben werden. Dann ist es ein Ausgangspunkt, wo die Leute auch in ihrem Kopf sagen, es macht tatsächlich auch wieder Sinn, die FDP zu unterstützen, weil die Stimme eben nicht verloren ist.
Aber wird es bei den Wahlen in Ostdeutschland nicht nur um die Frage gehen, wie verhindert man, also aus Sicht von CDU, CSU und anderen anderen Parteien, wie verhindert man eine mögliche absolute Mehrheit der AfD, insbesondere in Sachsen-Anhalt? Wird die FDP, werden die kleineren Parteien da überhaupt im Fokus sein, weil es doch nur um dieses Duell geht, AfD gegen CDU, CSU und eben dann die Frage, ob es vielleicht den ersten AfD-Ministerpräsidenten gibt?
Also wenn die Union auf die Idee kommen sollte, einen solchen Wahlkampf zu führen, wählt alle CDU, damit die AfD verhindert wird, kriegt die AfD die absolute Mehrheit. Weil ich Ihnen sicher sagen kann, dass die Menschen in Deutschlands Osten, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern, diese Art der Kommunikation leid sind. Wenn es nur darum geht, die AfD zu verhindern, müssen die gar keinen Wahlkampf mehr machen. Weil dann wird jedes Mal transportiert, die AfD, die AfD, die AfD muss verhindert werden. Und dann fragen sie sich, warum denn? Welche Politik macht ihr denn eigentlich? Also wenn es nicht mehr darum geht, welche politischen Inhalte werden vermittelt, sondern nur, wir müssen die AfD verhindern, dann gute Nacht. Ich kann Ihnen wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin ja viel unterwegs gewesen, immer noch auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und also in Deutschlands Thüringen, in Deutschlands Osten, die Leute sind das leid. Ne? Die Leute sagen, wenn die Politik uns nicht mehr weiterhilft, dann ist es eigentlich relativ egal, das kennen Sie doch auch, ich mache es mal ein bisschen salopp, dann ist es scheißegal, dann können wir auch AfD wählen, weil schlimmer kann es nicht kommen. Und Sie müssen schon erklären, warum die Union gewählt werden sollte aufgrund ihrer Inhalte. Wie peinlich und demütigend ist das, wenn man sich nur darauf konzentrieren kann, ihr müsst uns wählen, damit die AfD verhindert wird.
Die Brandmauer ist gescheitert.
Ich habe es ja schon mal gesagt, ich kenne keine, wir tun sowas, dann hätte die Brandmauer Verfassungsdrang. Irgendein Schwachmat bei den Linken oder Grünen hat das mal erfunden, oder bei den Sozialdemokraten, um zu dokumentieren, mit den Schmuddelkindern spielt man nicht. Das Problem ist nur, dass seitdem die Schmuddelkinder mehr geworden sind und nicht weniger. Also müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob das die richtige Strategie ist. Und wenn jetzt wir sagen, wir müssen die Brandmauer aufrechterhalten und in Sachsen-Anhalt müsst ihr jetzt alle wegen der Brandmauer Union wählen und nicht AfD oder Linke wählen und nicht AfD. Wir machen eine Altparteienregierung gegen die AfD.
Gab's ja schon mal.
Spielen wir das Narrativ der AfD. Wir gegen die. Wir sind die einzige Alternative gegenüber einem Parteienkartell, was sich nicht mehr unterscheidet, außer an der Macht bleiben zu wollen. Wie blöd wäre eine solche Wahlkampfführung? Ich kann davor nur dringend warnen. Und wenn die Union sich auf dieses Spiel einlässt, dann hat die überhaupt keine Chance in Sachsen-Anhalt. Denn eine Allparteienregierung gegen unter Führung der Union gegen die AfD will dort niemand.
Christoph Schwennecke, lieber Kollege von T-Online, da Politikchef, Mitglied der Chefredaktion, früher Süddeutsche Zeitung Spiegel, hat einen interessanten Satz gesagt, finde ich, im Zusammenhang mit der Wahl in Sachsen-Anhalt. Er sagte, dann müssen wir halt mehr Demokratie wagen. Und er sagte sowas Ähnliches, wie Sie es eben gesagt haben. Es macht dann nichts, wenn die AfD es da regieren kann, dann muss sie halt regieren. So ist nun mal Demokratie.
Ja, wenn die Wählerinnen und Wähler sich so entscheiden, dann ist das so. Und das ist tatsächlich Demokratie. Und diese ganzen merkwürdigen Überlegungen, wir müssen dann ein Verbotsverfahren gegen die AfD einleiten, sind einfach nur noch Kindertheater, Sandkastenspiele, weil sie ein Verbotsverfahren gegen die AfD rechtlich gar nicht begründen könnten. Und wir auch dann 2-3 Jahre hätten, um das umzusetzen. Abgesehen davon, ich glaube, im Ergebnis hätte es keinen Erfolg, wäre einfach nur kontraproduktiv, würde aber zeigen, wie groß die Angst der Parteien SPD, Bündnis 90, die Grünen, Linke, die das ja vorhaben, wie groß die Angst dieser Parteien davor ist, dass sie beim Wähler nicht mehr realisieren können, aus politisch-inhaltlichen Gründen, sondern nur noch mit dieser angeblichen Brandmauer gegen rechts. Das ist klein, das ist peinlich, da muss man sich schämen. Und das ist keine Politik, die die FDP mittragen könnte.
Herr Kubicki, vielleicht zum Abschluss. Ich wette ja so gerne mit Ihnen, nicht nur, weil...
Wir sind noch gar nicht beim Abschluss.
Ja, aber er wollte wieder eine Kiste Wein von mir. Ach so. Ich verstehe das.
Ja. Ja, er liefert halt auch so schnell.
Ja. Ist das so? Das muss ich mal klären. Ihr habt ja schon mehrfach gewettet. Was war die letzte Wette? Worum ging es?
Kiste Wein. Hier in Hamburg ging es? 7% landet, ne? War ihre...
Ja, ja.
Es war ja, ja. Knapp weniger.
Sehr gut.
Aber der Kollege Heider, der hat noch Fragen, bevor wir hier wetten.
Ja, dann soll er es machen. Nein, bitte. Ich würde gerne mal wissen, in der gleichen Situation wie die FDP war ja die Linke vor der Bundestagswahl. Wir erinnern uns 3% in den Umfragen und niemand hat an die Linke geglaubt und dann sind die da rausgekommen, so wie Udo Lindenberg, wie der Phönix aus der Flasche. Gibt es irgendwas, was Sie von den Linken lernen können? Also was von der Strategie der Linken, von der Art und Weise, wie die Wahlkampf gemacht haben?
Also es war ein großer Fehler, dass die Freien Demokraten wegen des chinesischen Einflusses, Klammer auf Menschenspreche, Klammer zu, auf einen Social-Media-Auftritt bei TikTok verzichtet haben. Mhm. Ja, TikTok ist bespielt worden von der AfD und von den Linken mit extrem großem Erfolg und wir haben darauf verzichtet, weil die Chinesen gegen die Menschenrechte arbeiten. Völlig egal. Was kann man lernen? Sie haben sich besonnen zunächst auf ihre Silberlocken. Und das war ein wahnsinnig witziger Auftritt von Bodo Ramelow, von Gregor Gysi und von Dietmar Bartsch zu erklären, wir müssen jetzt noch mal ran, so ähnlich wie Mario Adolf beim großen Bellheim. Wir müssen jetzt noch mal ran, um das wieder auf die Reihe zu bringen und alles Weitere wird dann passieren. Und das wurde getoppt, wirklich, das muss man neidlos anerkennen, von dem Auftritt von Heidi Reicheneck, im Deutschen Bundestag, als es um die Diskussion des Zustrombegrenzungsgesetzes geht und sie in einer 2,5-Minuten-Rede, TikTok-fähig, wirklich sensationell gut, eine Philippika gehalten hat gegen die Union, weil die Union einen Weg bereiten würde für den Faschismus. Und in der mir eigenen zurückhaltend, aber doch arroganten Art, Herr Haider, habe ich gedacht, dieser kleine Göre, ne, der zeigst du mal, wo der Hammer hängt, und habe mich gemeldet und habe sie gefragt, Frau Reichenick, Sie wissen aber, dass man auf die Barrikaden nur gegen die Regierung geht, nicht gegen die Opposition. Und da hat sie gesagt, und da kann man sich nur hinknien und sagen, sensationell, Herr Kubicki, völlig egal, auf die Barrikaden gegen den Faschismus. Und das ist dann 15 Millionen Mal viral gegangen, muss man einfach sagen. Und es war auch klar, weil im Kampf gegen den vermeintlichen Faschismus die Linke wesentlich authentischer war als die SPD, die ja auch dazu aufgerufen hatte, weil die ja gleichzeitig kommuniziert hatten, wir wollen mit der Union anschließend gemeinsam koalieren. Das ist ja in sich selbst nicht ganz stimmig. Wenn Sie, wie Mützenich das gemacht hat, erklären, Herr Merz, Sie stoßen da das Tor zur Hölle auf, um anschließend zu sagen, wir gehen aber gemeinsam durch. Und deshalb konnte man sehen, die SPD hat verloren in diesem Kampf, weil sie in dem Feld nichts beschicken konnte, und die Linken haben gewonnen. Innerhalb von 3 Wochen sind die von 3% auf knapp 9% gestiegen, und das muss man einfach neidlos anerkennen. Das zeigt aber auch, wie volatil das Wählerverhalten ist. Das zeigt auch, dass man mit einem gut performten Auftritt und mit einer wirklich simplen Botschaft, die die Menschen verstehen, die authentisch ist, auch sehr schnell die FDP, finde ich, von 2% auf 6% bomben könnte, wenn man es denen nur machen würde und will.
Das heißt, Sie wollen aber jetzt auch die Jungen vor allen Dingen adressieren?
Auch. Ich habe das mal analysieren lassen bei meinen ganzen Social-Media-Auftritten. Können Sie selbst sehen, ist das gesamte Altersspektrum von 65 plus bis oben bis runter auf 18 bei mir nahezu in der gleichen Säule vertreten. Und das zeigt mir, dass ich in gleicher Weise sowohl Junge wie auch Ältere anspreche, weil ja diese ganze Klassifizierung, man muss die Jungen gewinnen, deshalb auch ein bisschen albern ist, weil es viele Ältere gibt, so wie mich, die auch jung geblieben sind, im Kopf jedenfalls, und viele Jüngere gibt, die im Kopf schon so zeitlos alt sind, dass sie im Seniorenwohnheim sich schon einquartieren könnten. Entscheidend ist, die größte Wählergruppe, nämlich 22 Millionen Menschen, sind älter als 65 Jahre. Wenn wir die nicht erreichen, dann nützen uns auch 100% bei der Wählergruppe unter 25 nichts, weil die von der Population, von der Größe her, nicht so breit ist, dass sie uns dann tragen könnte. Abgesehen davon, dass eine vernünftige Politik für die junge Generation auch immer etwas ist, was die Älteren tragen würde, weil die alle entweder Kinder oder Enkelkinder haben.
Bevor der Kollege Iken jetzt mit seiner Wette kommt, was er nicht weiß, was ich ihm noch nicht gesagt habe, es gibt tatsächlich, wir haben ja vor einer Woche angekündigt, dass wir versuchen, sie als Gast zu haben. Und da gab es tatsächlich Fragen, die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Ich habe mir nur mal ein paar hier raufgeschrieben. Die erste ist mal eine lustige, würde man die einer Frau auch stellen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in dieser Form sicherlich nicht, aber Sie wissen gleich, was ich meine. Die Frage ist, warum ist der Bart weg?
Also der Bart ist nicht weg, ich rasiere mich nur gelegentlich, also dann weiß ich, dass ich so viel unterwegs bin und dann auch nur wenig packe, hätte ich beinahe gesagt, also wenig packen kann. Kann ich meinen Drei-Tage-Bart nicht wie ein Drei-Tage-Bart immer wieder stehen lassen, sondern ich muss ihn gelegentlich mal aussehen lassen wie eine Woche und dann nehme ich ihn weg. Also habe ich jetzt gerade auch, um das mal zu sehen, am Morgen ist er wieder da, keine Sorge.
Also der kommt dann wieder. Die andere ist, warum haben Sie eigentlich in Ihrer politischen Zeit nie ein Amt angestrebt? Also damit ist wahrscheinlich gemeint, ein Minister, Ministerpräsident, Sie hätten ja die Chance dazu gehabt.
Ja, Ministerpräsident eher nicht, Minister mindestens dreimal. Dreimal auf jeden Fall. Das war in Schleswig-Holstein zweimal, war auch einmal in Berlin, weil ich meine Unabhängigkeit mir bewahren wollte. Ich bin Anwalt und diese Unabhängigkeit erlaubt es mir auch so zu denken und zu reden, wie ich das für richtig halte, ohne dass mir jemand damit drohen kann, dass meine politische Karriere zu Ende sei. Ich bin so häufig gefragt von der Kollegin, was machen Sie eigentlich, wenn die FDP bei der Wahl rausfliegt? Da habe ich gesagt, gehe ich Montagmorgen wieder in meine Kanzlei. Diese Unabhängigkeit wollte ich mir bewahren und das hat sich bis heute tatsächlich auch bewährt. Und Sie können einen Beruf neben dem Mandat nicht mehr ausüben, wenn Sie gleichzeitig in Regierungsverantwortung gehen. Das wollte ich nie. Also wollte ich bisher nie. Jetzt höre ich meine anwaltliche Tätigkeit auf. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ah, das könnte auch dann heißen, okay, deshalb...
Nein. Ich will ja nichts ankündigen. Aber ich bin jetzt mindestens mittlerweile reif genug zu erklären, ich schließe auch nichts mehr aus, weil das ist albern. Ne? Ich habe seit 2012 ausgeschlossen meiner Frau gegenüber, dass ich erneut kandidiere. Seit 2012. Und sie hat mir jedes Mal, wenn ich wieder gesagt habe, ich kandidiere, mir immer wieder gezeigt, was ich ihr jeweils geschrieben habe auch. Ne? 2012, 2013, 2017, 2021, 2025, immer das letzte Mal. Ich habe gesagt, Engel, jetzt ist tatsächlich wahrscheinlich das letzte Mal, weil wenn wir erfolgreich sind und es mir gelingt, tatsächlich jungen Kräfte zu motivieren, auch nach draußen zu gehen, es auch mich dann auch nicht mehr ankommt.
Sie sind ein bisschen der Howard Carpenter der Politik, oder? Der hat auch schon 20 Abschiedstourneen gemacht und ist dann immer wieder gekommen.
Ja, und jedes Mal erfolgreich. Man kann das auch sagen, ich bin ja mit Vicky Lanus befreundet. Die macht, die macht ja auch schon ihre dritte Abschiedstour.
Nein, also wir haben noch zwei Fragen. Die eine ist, wie ist das Verhältnis mit Christian Lindner und kann es sein, dass der irgendwie eingebunden wird in sozusagen die Auferstehung der FDP?
Ja, ich würde das gerne haben, weil er wirklich ein durch und durch analytischer Kopf ist mit herausragend guten Fähigkeiten, einer der besten Rhetoriker, die ich in meinem Leben je getroffen habe, aber er will nicht. Er hat sich jetzt entschieden, nach langer Zeit aus der Politik rauszugehen. Er wird als Elder Statesman noch irgendwo Vorträge halten. Er wird bei der FDP 80 Jahre Schleswig-Holstein auftreten, auch als Redner. Das ist in Ordnung, er wird sich parteipolitisch nicht mehr engagieren.
Und eine Frage noch, und dann kommt die Wette von Matthias Sicken. Vielleicht eine Frage, auf die man eine längere Antwort geben muss, bin ich gespannt. Wenn Sie die Situation jetzt vergleichen mit der Situation, als die FDP schon mal aus dem Bundestag geflogen ist und Sie sich ja damals, erinnern wir uns noch, glaube ich, in einem Berliner Hotel sich dann mit Christian Lindner geschworen haben, wir bringen das beide jetzt gemeinsam nach vorne. Fühlt sich das ähnlich an wie damals? Fühlt sich das, ich improvisiere jetzt mal so ein bisschen, fühlt sich das ähnlich an wie damals? Fühlt sich das anders an?
Es ist unterschiedlich. Erstens hat sich die Kommunikationsgeschwindigkeit verändert, dramatisch verändert. Das heißt, sie haben nicht mehr so viel Zeit zu regenerieren, wie es 2013 noch möglich gewesen ist. Das können Sie auch in den Social-Media-Aktivitäten sehen und an den regelmäßigen und ständigen Medienanfragen. Also während wir hier reden, habe ich bereits wieder zwei Anfragen bekommen. Alles in Ordnung. Und es war was anderes. Damals kamen Christian Lindner und ich gemeinsam aus bereits erfolgreichen Landtagswahlen ein Jahr zuvor. Wir hatten ja 2012 beide Landtagswahlen gewonnen gegen den Bundestrend. Bundesweit waren die FDP bei 3% und 4% und wir haben beide über 8% erreicht, was dokumentiert hat, es ist machbar. Das ist heute anders. Wir kommen heute nicht aus einer erfolgreichen Landtagswahl, sondern aus einer Reihe von verlorenen Wahlen, zum Teil mit dramatischen Ergebnissen unter 1%. Und das ist schon eine echte Herausforderung.
Das ist eine schöne Überleitung. Ich kenne ja Ihre Tollkühnheit und da wollte ich Sie ein bisschen vor bewahren bei den Wetten.
Hallo.
Eine aussuchen vielleicht. Entweder die nächsten drei Wahlen, wir haben drüber gesprochen, Sachsen-Anhalt, Berlin, MacPom, wäre Wettangebot Nummer 1, wird nichts über 5%, oder weil ja die fünfte Wahl in dieser Runde wäre Schleswig-Holstein. Da würde ich jetzt mal tippen, da kommt die FDP rein. Da müssten sie dann aber 8% haben. Das heißt, entweder die nächsten drei Wahlen unter 5 oder die nächsten 5 nie über 8. Schlagen Sie ein?
Ich verstehe die Wette gar nicht.
Ich verstehe ja, die auch nicht, woher nehmen Sie den Optimismus, dass wenn die drei Wahlen verloren gehen und wir bei allen drei Wahlen nicht mal mehr erscheinen, wir fliegen dann aus zwei Landtagen und einer Landesregierung raus, dass dann der Turnaround im Januar oder Februar nächsten Jahres gelingen könnte? Also wenn ich Wahlkämpfer der anderen Parteien wäre, würde ich doch sagen, Leute, ihr seht doch, die FDP ist tot, macht gar keinen Sinn, ihn noch zu wählen. Also wenn Sie mir erlauben.
Ja.
Ich wette mit Ihnen, dass wir eine Chance, ich wette mit Ihnen, also vorausgesetzt, ich werde Bundesvorsitzender, das ist die Voraussetzung.
Ja, klar.
Vorausgesetzt, ich werde Bundesvorsitzender, wette ich mit Ihnen, dass wir in zwei der drei Wahlen über 5% erreichen werden.
Okay.
Und dann
für jede Wahl über 5% kriegen Sie eine Flasche?
Und kriegen Sie aber keine Kiste, da kriegen Sie auch nur eine
Flasche. Nee, wir werden ja immer nur um Flaschen. Also wenn ich gewinne, kriege ich eine Flasche. Sie ja. aber kriegen die Quote für jede Wahl über 5% bei den nächsten drei Landtagswahlen, gibt es eine Flasche.
Sehr das gut. Heißt,
Sie können drei Flaschen gegen eine gewinnen.
Schlage ich sofort ein.
Also würde ich sagen, andere, so ist Geschäft, ich werde auch FDP-Vorsitzender.
Ja. Gibt es noch andere Journalisten, die derart viel, die derart viel wetten wie der Kollege Icken?
Es gibt auch andere Kollegen, die tatsächlich mit mir wetten. Mich hat gerade jemand daran erinnert, dass ich eine Wettschuld nicht beglichen habe, was mich wirklich fast in den Schlaf gebracht hat. Lehre aber daran, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern konnte. Ich habe gesagt, bevor ich mich darüber streite, schicke ich Ihnen jetzt eine Kiste in die Redaktion. Das ist ja egal. Also es gibt also tatsächlich auch
Kollegen. Ich kann nur sagen, meist war am Dienstag, Mittwoch die Flasche da. Insofern sind Sie da ein Ehrenmann.
Ja, das liegt aber daran, dass Sie mich schon am Wahlamt daran erinnern, dass Sie gerade eine Wette verloren haben. Nein, aber Scherz beiseite. Also die Wette gilt jetzt. Die ist ja aufgezeichnet, die Wette gilt. Für jede Wahl unter 5% kriegen Sie eine, für jede Wahl über 5% kriege ich eine.
Ja.
Gut. Super.
Lieber Herr Kubicki, vielen Dank. Lieber Matthias, das war sehr, wie erwartet, sehr munter. Wir sind sehr gespannt, wie es mit der FDP weitergeht. Wie wir insgesamt gespannt sind, wie es mit der Politik in Deutschland weitergeht. Man hat da durchaus berechtigte Sorgen teilweise, aber die haben Sie gut beschrieben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und weiterhin viel Erfolg, sowohl für den Podcast als auch für das Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.